die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Herzlich willkommen im Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Heute kommt jetzt der vierte und letzte, aber auch der längste Teil unseres Gesprächs mit David Ruben-Thies, dem Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg. Er wird uns berichten, wie er das Experiment New Work in einem großen partizipativen Prozess umgesetzt hat. Außerdem sprechen wir darüber, warum es Mut und eine Vision braucht und wie man ganz im Kleinen auch einfach mal anfangen kann. Denn eigentlich kann man keine Fehler machen, außer nicht anzufangen. In diesem Sinne wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dieser Episode.
Jetzt haben Sie schon mehrfach angesprochen und auch in dem kleinen Film auf Ihrer Website ihr zu Recht gesagt, dass der Kulturwandel in der Medizin von innen heraus, also von den dort verankerten Berufsgruppen selbst kommen muss. Wie könnte man als Arbeitgeber, der jetzt nicht Waldkliniken Eisenberg heißt, in der Medizin vorangehen? Haben Sie da Tipps für andere Mutige?
Ganz ehrlich, wenn er von den Mitarbeitenden nicht selbst gewünscht und getragen ist, ich sage es mal ganz böse, dann ist der Leidensdruck wohl offensichtlich nicht groß genug.
Ja.
Also mehr als Angebote machen, Einladungen zu treffen. Ne? Wie wollen wir hier künftig miteinander umgehen? Wie wollen wir glücklicher zur Arbeit kommen? Mit sehr, sehr offenen allgemeinen Fragen. Was müsste passieren, das Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Mhm. Ich glaube, die Frage kann ja jeder jeden stellen. Aber ob sie dann die richtigen Antworten oder die ausreichende Lust und Leidenschaft finden, ich glaube, das ist, da kommen wir schon wieder zum Vertrauen zurück. Das hat ganz viel mit, ja, machen die denn das dann auch wirklich? So, und ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein kleiner Einblick, den gebe ich Ihnen gerne in unseren größeren Change-Prozess. Wir haben es Dialog der Zukunft genannt, der lief über mehrere Jahre, viele hunderte Mitarbeiter darin beteiligt. Und vielen war vorab total wichtig zu klären, ja, wenn wir jetzt entscheiden, was weiß ich, wir wollen den und den Tarifvertrag als Beispiel. Gilt das dann oder ist das nur eine Empfehlung an den Chef da oben? Also, und ich glaube, was wir in Deutschland haben, wir müssen immer erst die formale Hülle stundenlang irgendwie austarieren, ohne die Inhalte. Und ich komme eher von einer völlig anderen Seite und sage, lass uns doch mal mit den Inhalten anfangen. Und sollten wir jemals überhaupt an so eine Grenze kommen, dann werden wir sie dann behandeln, wenn sie fällig ist. Aber nicht bitte vorher. Das macht null Sinn. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht dieser mutige Weg, den wir da gewählt hatten, einfach zu sagen, nö, wir definieren das im Vorfeld bitte nicht, sondern no, bitte erst dann, wenn es wirklich soweit ist.
Das heißt, Sie haben diesen Zukunftsdialog ins Leben gerufen und haben Ihre Mitarbeiter zum Dialog eingeladen? Oder wie genau haben Sie das konkret gemacht?
Genau. Also es waren im Grunde drei sehr, sehr große partizipative Prozesse, die wir gemacht haben. Das eine war zu dem Thema Bau, das zweite zu diesem Thema Hotel und der dritte ist, wie wird sich das Gesundheitswesen in den nächsten 20, 30, 40 Jahren verändern und was heißt das für unser Haus? Ne? Und das haben wir dann Dialog Zukunft genannt. Da gab es unendlich viele Vorschläge, ich weiß nicht mehr wie viele. Gruppiert, glaube ich, hatten wir dann so an die 24 Kernthemen identifiziert, die dann in unterschiedlichen Arbeitsgruppen über 2 Jahre lang hinweg entwickelt, diskutiert und so weiter wurden, natürlich priorisiert nach der Häufigkeit von Nennung und so weiter und so fort. Und das war so tatsächlich so der erste Weg auch wirklich von Identifikation. Ich gestalte tatsächlich meinen eigenen Arbeitsplatz, meine eigene Art, wie will ich arbeiten, meine Karriere, mein whatever, hier auch mit. So, und das Schöne finde ich immer wieder dabei, also dieser Dialog Zukunft, ich sag's mal, waren auch wieder Mitarbeiter, die das angeregt hatten, weil wir hatten damals als Krankenhausleitung 11, 12, 13 Jahre her, eigentlich gesagt, hier, das ist unsere Strategie, da wollen wir hin. Was meinten ihr dazu, so im Sinne von Veredelungsprozess? Und intern im Haus intern ausgebildete Moderatorinnen sagten uns, ihr habt ja wohl einen Vogel. Ihr wollt uns hier eine Folienschlacht von 40 Folien. Ich weiß doch bei Folie 18 gar nicht mehr, was auf Folie 7 stand. Ne? Nerv mich nicht damit. So, also das macht keinen Spaß so. Ne? Und dann haben wir als Krankenhausleitung unsere komplette Sache einfach auf die Seite geschoben und sind sehr konkret auf die Mitarbeitende zugegangen, problemorientiert, trendorientiert, zukunftsvisionsorientiert, dystopisch, ne? Also dystopisch heißt sozusagen, was müsste eigentlich passieren, damit unser Krankenhaus morgen unbedingt kaputt geht, ne? Und dann zweite Frage, was müssen wir also tun, dass dieser Moment bitte niemals eintritt, ne?
Ja. Aber das hat ja auch wiederum ganz viel mit Vertrauen zu tun, nur in die andere Richtung. Also ich muss als Mitarbeiter ja auch meinem Arbeitgeber vertrauen, dass das nicht alles einfach nur irgendeine Form von Deckmäntelchen, weiß ich nicht, Greenwashing, Diversity-Washing, wie auch immer man es bezeichnen will, was wir ja leider auch sehr häufig sehen, muss man ja fairerweise sagen, ist, sondern dass das wirklich ernst genommen wird. Wie haben Sie das denn geschafft?
Ja, der erste Grundsatz ist, jeder Vorschlag, jede Frage, jedes Kärtchen, also damals waren das so klassische Mitarbeiterkärtchen, kriegt eine verbindliche Antwort. Cool, setzen wir um, überfordert uns eine Frage, wir denken drüber nach und dann kriegst du eine Antwort oder nein, werden wir nicht machen, weil. So. Mhm. Und es waren weit über 1000 Vorschläge, und ich glaube, 31 oder so haben wir abgelehnt und alle anderen haben, und zwar begründet, also nicht nur abgelehnt, ist man nicht, ne, so Baby vergiss es, sondern ne, mit einer sehr, sehr ausführlichen Begründung, wieso, weshalb nicht. Ne? So, und auch das ist ja für die Menschen in Ordnung. Aber man muss mit ihnen reden und zwar mit demjenigen, von dem auch diese Idee kommt und nicht so, oh, guck dir mal diesen blöden Vorschlag da an, ne?
So, das heißt, also, diese Vorschläge waren nicht anonym, sondern Sie konnten die zurückverfolgen und dann auch persönlich beantworten, weil das könnte ich mir auch vorstellen, dass das schwierig ist an einigen Häusern.
Also sie waren durchaus anonymisiert, weil wir immer in Gruppen von, ich glaube 20 war so ungefähr die Gruppengröße, durch die unterschiedlichen Themenräume gehoppelt sind. Also mindestens konnte ich der Gruppe von 20 zuordnen. Ich wusste, dieser Themenraum, erste, zweite, dritte, vierte, zehnte Runde. So, und dann wusste ich wenigstens, wer da drin sitzt. Aber es war immer nur einer von 20. Oder ein.
Und die Antwort ging dann sozusagen an die ganze Gruppe?
Nee, an die komplette Belegschaft. Sichtbar für alle.
Also wirklich transparent,
Total transparent. Das sind eure Vorschläge, das sind unsere Antworten.
So. Ja, das zweite große Thema, Transparenz. Ich glaube, Vertrauen und Transparenz, wenn es das hat, dann funktioniert sowas auch. Was könnte ich denn machen als Arbeitnehmerin? Also jetzt sind wir bei den Arbeitgebern, da habe ich jetzt schon ein paar Ideen bekommen, weil jetzt so in meiner neuen Position ich durchaus auch angefixt bin von dem Thema natürlich. Aber was kann ich machen, wenn ich auf der anderen Seite stehe, wenn ich Arbeitnehmer bin und denke, man muss jetzt hier mal was machen, wie kann ich den Ball ins Rollen bringen, wie kann ich meine Vorgesetzten vielleicht überzeugen, auch so einen Weg einzuschlagen? Habe ich da eine Möglichkeit?
Also ich glaube ja, und ich glaube immer, umso konkreter, desto besser. Also du Chef, Chefin, ich habe da mal eine Idee, darf ich die mal ausprobieren? Wenn es gut läuft, ne, warst du's. Wenn es nicht so gut läuft, ne, habe ich einen Bock geschossen, auch gut. Also ich glaube, ganz, ganz im Kleinen für sich in seinem Bereich zu beginnen. So, und so habe ich zumindest mein Leben angefangen. Auch da wieder konkretes Beispiel, Krankenpfleger, damals München, chirurgische Notaufnahme, wir hatten einen Schockraum. Und ich glaube, bis wir einen Patienten vom Schockraum auf der ITS, in der Pathologie oder auf Stationen oder im OP hatten, sind irgendwie mehr als 2 Stunden vergangen. Und damals gab es auch internationale Richtlinien schon. Also wir reden über das Jahr 1982, 83, 90, Entschuldigung, 92, 93. Und in den Staaten dauerte das irgendwie nur 20 Minuten. Und da bin ich damals zu meiner Chefin gegangen und gesagt, du guck mal hier, dürfte ich einmal das nächste Polytrauma so behandeln, dass wir uns verantworten da rummanagen, was auch immer, dass wir uns irgendwie diesen Zeiten dieser Amerikaner irgendwie mal nähern. Und wenn schief geht, kannst du mir den Kopf abbeißen, kannst mich rausschmeißen. Hier ist deine Kündigung, schmeiß vorne ab. So. Und ja, es war auch eine mutige Frau, muss man dazu sagen. Sie hat sich auf dieses Spiel von einem sehr jungen, durchgeknallten Typen da eingelassen. So, und siehe da, es hat funktioniert. Und natürlich hatte ich den Ehrgeiz, dass es dann wunderbar funktioniert.
Ja.
Und natürlich gab es auch Lager, keine Frage, und viele Streitereien in Vorbereitung auf all das. Aber ich hatte eine Chefin, die am Ende gesagt, jetzt lass den doch mal lachen. So, ne? Und wenn es nicht hinkriegt, können wir uns ja danach alle über ihn kaputt lachen. Aber jetzt lass ihn doch mal machen. So, und das war für mich eigentlich meine komplette Motivation, mein Leben lang. Oder nächstes Beispiel, sind manchmal so ganz banale Sachen, ne? Wie hämatologische, onkologische Station, erstes Ausbildungsjahr. Und die Wände waren total verdreckt und die Menschen liegen da ja lange und sind dann daher auch alle leider Gottes verstorben, mehrheitlich. So, und es war einfach nicht schön. So, und dann habe ich auch, können wir das hier nicht mal irgendwie streichen? Ja, der Techniker hat mal Bescheid gegeben, schon vor 2 Jahren. Es war immer noch nicht gemalert. Ja, und da bin ich halt einfach losgefahren und habe einfach als Auszubildender von meinem kleinen Gehalt ein bisschen Farbe gekauft, habe meine Kollegen animiert mit einem Kasten Bier oder weiß ich nicht mehr, was es war. Komm, wir machen jetzt hier Wochenende Sondereinsatz und malern die Wände. Fertig, aus.
Ja.
Also ich glaube, es geht manchmal echt darum, ganz, ganz im Kleinen einfach mal anzufangen.
Ja, und das hat dann da auch wieder Selbstwirksamkeit zur Folge. Das macht die Menschen zufriedener, weil sie das Gefühl bekommen, sie haben es so ein bisschen mehr in der Hand. Wie gehen Sie denn um mit, also das eine ist ja den Vorgesetzten, die Vorgesetzte, den Chef, wen auch immer zu überzeugen. Was ich aber aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich auch so ein bisschen ähnlich gelagert bin und immer versuche, so Dinge anders zu machen, aber sehr viel gegen Wände gelaufen bin auch. Mhm. Und zwar gar nicht immer nur bei den Vorgesetzten, da natürlich auch, aber das ging durchaus teilweise. Aber ganz schwierig war es manchmal bei den Menschen auf derselben Hierarchiestufe, die eben sagen, ist mir alles egal, ich mache hier Dienst nach Vorschrift. Oder die sagen, ich habe keine Lust, hier anzuecken und wir machen das schon seit 20 Jahren so, warum sollen wir das jetzt anders machen? Das fand ich persönlich immer noch schwieriger.
Oder die Angst vor Mehrarbeit.
Ja, genau.
Also ich kann jetzt nur von meinen Lebenserfahrungen sprechen. Und es haben sich immer Menschen gefunden, die im ersten Very Beginning Early Bird Team mit dabei waren. Immer. Die einfach mit Lust drauf hatten. Und komischerweise hat das startet ein Teil des Teams bei den anderen ja auch was ausgelöst. Darf ich jetzt hier wirklich hocken oder schieße ich mich vielleicht nicht doch dieser New Work Bewegung an? Ne? So. Ohne dass das New Work heißt, ne? Sondern nehmen wir das Beispiel mit den Farben. Ne? Da fanden wir es auch gar ganz doof. Und ich dachte, gut, kein Problem, dann streiche ich das halt alleine, auch gut. So. Und zwei dachten, oh nee, so ganz alleine wollen wir ihn nicht lassen, dann waren wir zu dritt und das waren dann wiederum andere. Am Ende war das komplette Team da. Und hat dann
also die kritische Masse, die kommt dann irgendwann. Das ist
irgendwann kommt das dann schon.
Wie so eine kleine Lawine, ne?
Genau, es ist immer, irgendeiner muss mal anfangen.
Ja, es gibt dieses schöne Bild, also das schöne Video, wo irgendeine Veranstaltung ist und alle sitzen irgendwie auf der Wiese und dann fängt einer an zu tanzen. Und dann kommt ein zweiter dazu, irgendwann sind es 5 und irgendwann am Ende dieses Videos sind halt alle am Tanzen und keiner sitzt mehr. Das ist genauso die Idee, die wir auch ein bisschen verfolgen. Ne? Irgendwann ist es so normal, dass es anders schon wieder komisch ist und dass die paar, die sitzen geblieben sind, in der Minderheit sind. Ich glaube, das ist, also das ist ein Bild, das trägt mich zumindest.
Und ich finde auch diejenigen, die sitzen bleiben, haben eine ganz wertvolle Aufgabe.
Ja, das ist auch in
darauf zu achten, im positivsten Sinne zu sagen, hey, ne, was ist denn in der Vergangenheit alles wunderbar und sehr, sehr gut gelaufen? Also sie sind die Bewahrer der Errungenschaften der Historie, der Tradition.
Richtig.
Und ich finde, auch diese Rolle muss jemand einnehmen. Und insofern ist das total in Ordnung, wenn da Menschen sind, die sagen, nee, macht ihr mal euren Hoppeltanz oder eure bunten Waben oder was auch immer, Farben.
Ja.
So, ne? Also ich bin hier der Bewahrer und ich finde, diese Rolle ist mindestens genauso wertvoll wie auch die von Menschen, die weiterziehen wollen.
Ja, ich glaube auch, die muss man auch wertschätzen, weil sonst kommt man nämlich nicht vom Fleck. Also das war auch, wir haben Frau Starker auch gefragt, was müssen wir denn hier tun eigentlich, um da hinzukommen, wo wir hinwollen. Und das war auch so ein Element, was sie sehr zentral hervorgehoben hat. Ne? Auch die, die uns sozusagen bis hierher gebracht haben, zu wertschätzen und mitzunehmen in dem Prozess. Weil das ja häufig so ein bisschen gegenläufige Tendenzen hat, dass man sagt, wir jungen Wilden und die Alten, lass die Alten mal machen. Nee, wir sind ja alle da und das finde ich ganz wichtig, ja.
Ich glaube, auch ein wichtiges Konzept ist dieses Prinzip Diffusion of Responsibility. Sobald man am Arbeitsplatz ist, fühlt man sich auf einmal nur noch für den Bereich verantwortlich, für den man angestellt wurde. Aber dieses Gefühl zu schaffen, dass man für mehr verantwortlich sein kann und dass man für das Arbeitsklima auch als Arbeitnehmer verantwortlich ist, da sind Sie ja ein gelebtes Beispiel für. Das ist ja wirklich ganz inspirierend, da Ihre Geschichten zu hören.
Schön.
Was meinen Sie denn, warum wir uns als Fachgesellschaft mit dem Thema New Work beschäftigen sollten? Haben Sie Erfahrungen mit New Work im Ehrenamt, das wir innerhalb der Fachgesellschaft alle ausüben?
Darf ich ganz ehrlich sein?
Ja.
Radiologische Fachgesellschaft, da denke ich mir, brauchen wir die in 10 Jahren noch? Macht das nicht schon alles?
Jetzt machen Sie sich gerade unbeliebt.
Ja, sorry, aber also ich bin gerne mal disruptiv und dann auch so. Also ich glaube, 99% der Standardbefunde kann irgendwann KI. Ob in 5 oder in 10 Jahren, ich glaube, irgendwann werden sie es können. So, und dann kommt aber die eigentlich spannende Frage, was ist denn dann die Rolle einer Radiologin, eines Radiologen? Ich weiß es nicht, aber ich finde diesen Diskurs finde ich eigentlich mega spannend, weil das andere ist so obvious, dass das kommen wird. Und ja, so, was ist dann die Aufgabe eines Radiologen? Mit welchem Selbstverständnis? Vielleicht kommt das zusammen, wovon, glaube ich, jede Fachgesellschaft träumt, endlich wirklich interdisziplinär mit den Kollegen fallbezogen über die Dinge zu reden, wo es echt um die Wurst geht. Ne?
Genau
und nicht
das.
Hier Standardthorax, Standardhüfte, 2 Ebenen, tralala. Ne? Wer will dazu schon? Und ich meine, der Text, den haben wir doch eh schon in Word-Blöcken vor 40 Jahren schon, glaube ich, oder 30 Jahren von mir aus schon vorgeschrieben und haben die immer wieder verwendet. So, ne? Und mussten zehnmal klicken. Also ich finde,
ich glaube generell, der Beruf des Arztes, der Ärztin wird sich durch die neuen technologischen Fortschritte grundlegend verändern. Da ist Radiologie nur eine der Fachrichtungen, die sich verändern wird. Ja. Natürlich sind wir ein sehr technologisches Fach.
Und sind, so wir sind halt Labor. Die Ersten, ne? Aber mit die Ersten.
Sie und die Laborleute, möglicherweise auch noch die Pharmakologen, um so mal 3 Namen in den Raum zu werfen. So, und möglicherweise auch noch viele, viele andere. Aber ich, was ich mich immer frage, und wo bleibt jetzt der Diskurs? Und dass sich jetzt das ethische, neue Bild dazu und wie müssen wir dann Ärztinnen und Ärzte eigentlich künftig aussuchen? Brauchen wir dann eigentlich noch Naturwissenschaftler oder brauchen wir nicht super Kommunikationsmaschinen für die Patienten, denen es echt, echt dreckig geht, ne? Die natürlich medizinisch super ausgebildet sind? So, alles so Fragen, die in meinem Kopf dann zumindest losgehen und wo ich mir denke, warum führen wir eigentlich diese Diskussion noch nicht? Ne? Wie sieht dann ein Curriculum aus? Ne? Was sind die Zugänge für ein Arztstudium? Es ist immer noch der Kollege mit der dicken Hornbrille, der vorne links saß und seinen Zugang mit 1,0 gemacht hat in der Schule und der irgendwie nie Spaß gemacht hat aus dem Pausenhof. Ist das sie ist der wirklich der geeignete Kommunikator für die Patientinnen und Patienten und oder Gäste ist? Oder ist es nicht vielleicht derjenige, der in Forschung und Entwicklung idealtypisch besetzt ist, ne? Was ich wirklich begrüßen würde? Und dafür brauchen wir möglicherweise ganz andere Menschen, die sich dann mit der, ich sag mal, und das meine ich sehr wertschätzend, mit der übrig gebliebenen echten Medizin auseinandersetzen. Und was brauchen diese Menschen dann an Ausbildung. Ja. Ne? Wer müssen sie sein? Wie müssen wir sie qualifizieren? Wie wollen die arbeiten? Also ich finde das total spannend, wo wir jetzt gerade sind.
Ja, also das haben wir auch in dem Gespräch mit Vera Stacker, war das auch so ein Thema. Ne? Wir müssen die Vision schaffen. wie soll die Radiologie der Zukunft eigentlich aussehen? Und die muss man eben out of the box und komplett neu denken und disruptiv denken durchaus. Also ich bin da vollkommen bei Ihnen. Also dass die KI so gut wird, dass sie uns überflüssig macht, das glaube ich jetzt so noch nicht. Ich bin da selber
das glaube ich auch nicht.
recht nah, also recht tief drin im Thema mit einer KI-Professur. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch überzeugt davon, dass sich unsere Rolle grundlegend verändern wird. Und ich hoffe das sogar, denn auch ich habe keine Lust, das 20. Hüftgelenk in zwei Ebenen am Tag zu befunden. Das macht auch, glaube ich, niemandem so richtig Spaß, kann mir niemand erzählen, außer vielleicht der handerlesenen Auswahl von MSK-Spezialisten. Aber ich glaube auch, das, was uns doch eigentlich ausmacht, weshalb wir alle Ärzte geworden sind, das machen wir viel, viel zu wenig. Wir haben nichts mehr mit dem Patienten zu tun in der Regel. Wir machen irgendeine Fließbandbefundung, unterstützt durch KI, wo man dann auch noch nicht mal mehr selber denken muss. Ich glaube, das ist nicht der Weg, wo wir hinwollen, sondern wir wollen wieder Teil des Teams werden. Wir wollen mit die Entscheidungen der Therapie beeinflussen und das können wir auch besonders gut. Insofern, ich glaube auch, dass uns diese neuen Impulse, die wir jetzt zum Beispiel aus der New Work-Ecke kommen, dabei helfen werden, unser Rollenbild in der Zukunft neu zu definieren. Insofern, ich freue mich da auch drüber und ich weiß, dass es auch Initiativen bereits gibt, auch in unserer Fachgesellschaft, womit wir wieder beim Thema wären, die sich genau damit beschäftigen. Also wie wollen wir in Zukunft eigentlich arbeiten?
Und nicht im Sinne von Besitzstandswaren, sondern wirklich im Sinne einer echten Vision.
Ja.
Also wann, ich bin seit 87 im deutschen Gesundheitswesen. Ich habe noch nie einen Radiologen begleitend auf irgendeiner Visite gesehen. Noch nie.
Nee.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass viele Radiologen das häufig sehr gerne mal gemacht hätten.
Oh ja.
Entweder um ihre Kollegen zu trainieren oder um in besonders komplexen Fällen irgendwie beratend mit dabei zu sein und gemeinsam interdisziplinär zu überlegen, was können wir jetzt mit dem armen Menschen da tun. So. Das ist doch die eigentliche Berufung. So. Und also wie viel Entlastung kann ich mir mit diesem ganzen Digitalgedöns schaffen? So, weg damit, um bitte jetzt in welche Rolle hineinzukommen. So, und ich finde, das darf wirklich jede Berufsgruppe für sich selber, aber es muss eine starke Vision sein und ein Bild sein, worauf ich eben auch Lust habe. Lust, so viel Lust, dass ich gar keine Lust mehr habe, an dem heutigen System festzuhalten.
Mhm.
So viel Mut muss ich doch machen. So, und diese Diskussion erlebe ich noch sehr, sehr bescheiden, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ja, das kann ich bestätigen. Geht mir auch so.
Wobei die Diskussionen ja stattfinden, auch im Forum Junge Radiologie. Das ist ja mittlerweile die größte Arbeitsgemeinschaft, sage ich jetzt mal, in der Röntgengesellschaft. Wir beschäftigen uns auf jeden Fall mit dem Thema und wie wir auch die Zukunft der Radiologie gestalten wollen. Und wenn man sich die Entwicklungen anschaut, dann ist die Bildgebung ja ein integraler Bestandteil der, also jeder Behandlung quasi eines jeden Patienten nahezu.
Absolut.
Und die Anzahl der Befunde steigt ins Unermessliche, die wir als Gruppe an Radiologen, Radiologinnen gar nicht mehr schaffen können. Deshalb, wir brauchen technologischen Fortschritt, um diese Entwicklung überhaupt begleiten zu können.
Ja, und wir brauchen auch wieder mehr das anerkannt sein als ärztliche Kollegen. Wir werden von ganz vielen Fachbereichen nur als Dienstleister gesehen. Und auch das Selbstverständnis vieler Kollegen ist der eines Dienstleisters inzwischen, was ich immer sehr traurig finde. Da heißt es dann, wenn der Oberarzt der internistischen oder der chirurgischen oder welche Abteilung auch immer das so will, dann mache ich das halt, auch wenn ich das für Quatsch halte. Das finde ich eine sehr traurige Entwicklung. Und ich persönlich, ich fühle mich immer mehr als Teil des ärztlichen Teams und bin dann immer so ein bisschen enttäuscht, wenn das dann ganz anders gelebt wird. Weil der Radiologe hat schon seinen Platz in diesem Entscheidungsdreieck sozusagen, wenn es darum geht, welche Therapie machen wir denn jetzt und was hat denn der Patient eigentlich? Und wenn wir da wieder mehr hinkommen, ich glaube, da ist dann allen irgendwie geholfen.
Ja, das ist so. Und ich glaube, das macht dann auch wieder glücklich und das macht zufrieden.
Richtig.
Und es gibt mir meine Berufung zurück.
Ja.
So, und aber auch da denke ich mir immer, okay, Radiologen dieser Welt, ne? Wie lange wollt ihr noch die forensische Absicherung eurer anderen Fachkollegen sein?
Ja, richtig. Genau das.
Oder habt ihr nicht eine andere Vision? Weil die forensische Absicherung, ne, das Beispiel Hüfte von vorhin, das kann die Maschine eh irgendwann besser als
Ja,
ich.
ja, das ist vollkommen richtig. Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Fragen. Und ich habe nur noch eine letzte Frage. Wie die Zukunft der Radiologie jetzt aussehen kann, haben wir gerade schon hinreichend diskutiert. Und ich freue mich auf diese Zukunft, muss ich sagen. Und ich möchte sie
ich
mitgestalten.
Auch.
Ich glaube,
ja.
Da spreche ich für uns beide, Barbara.
Ja.
Was können Sie uns mit auf den Weg geben? Was raten Sie uns? Worauf müssen wir achten? Was müssen wir vielleicht auch für Fehler vermeiden?
Nee, es gibt keine Fehler. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also wenn wir Fehlerkultur und Kultur überhaupt reden, dann gibt es erst einmal keine Fehler, außer nicht anzufangen. Ich glaube, das ist das eine. Ne? Bei sich selbst anzufangen, ne? Im kleinen Team, zu zweit, zu dritt, das ist das eine. Und ich glaube, das andere im Sinne von Fachgesellschaften oder größeren Teams zu sagen, was ist eigentlich unsere Vision? Wo wollen wir eigentlich wirklich hin in den nächsten 20, 30? Wo wollen wir da stehen? Was ist unser Zukunftsbild? Und darauf arbeiten wir hin. Ich glaube, das sind die zwei Kernstücke. Eigentlich ganz simpel. Fang an und hab bitte ein Bild vorher im Kopf, wo du hin willst.
Dann werden wir uns auf die Reise machen, dieses Bild mal zu zeichnen. Ich glaube, es ist dringend nötig. Ja,
vielen
herzlichen
Dank für die Impulse.
Das war ein sehr inspirierendes Gespräch, wie immer zu dem Thema, aber besonders finde ich mit Ihrer Erfahrung aus der Praxis, also dass man doch merkt, das ist nicht nur irgendwie, ja, weiß ich nicht, Wolkengebläse, sondern da steckt wirklich die Erfahrung aus der Umsetzung dahinter. Und ich glaube auch, einfach mal machen und losgehen ist das Erste, was wir machen können. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft, mit uns zu sprechen.
Sehr, sehr
und,
gerne.
Und ich bin mir sicher, wir werden hin und wieder von Ihnen hören.
Oder andersrum.
Oder andersrum.
Oder andersrum. Ja, ja, auch schon.
Genau.
Also, danke für Ihre Zeit. Es hat mir großen Spaß bereitet. Danke dafür.
Herzlichen
uns
Dank.
Auch.